Also ich glaube, man muss viel früher ansetzen, dass die Gesellschaft unseren Beruf überhaupt erstmal kennt. Also wer ist das eigentlich, der da draußen das plant? Dass das überhaupt einer plant, dass da ein Platz entsteht, der grüner wird oder ein Park entsteht.
Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
dem grünen Podcast von Hochzehn Landschaftsarchitekten. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir Professor Stefan Lenzen zu Gast haben. Mit ihm sprechen wir zum Beispiel darüber, wie für Landschaftsarchitektur mehr gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit geweckt werden kann. Er setzt sich dafür ein, die Profession laut zu vertreten und die konkreten Visionen, die wir haben, dafür zu nutzen, im Teil der positiven Transformation zu sein.
Stefan Lenzen hat Landschaftsarchitektur in Essen studiert und ist Inhaber von RMP Landschaftsarchitekten, die in Köln und weiteren Niederlassungen sitzen. Er ist seit 2022 BDLA-Präsident und außerdem wirkt er in Gestaltungsbeiräten und in der Lehre mit. Im Gespräch mit ihm sind Leo Ballissner und Klaus Herrmann. Wir wünschen viel Spaß bei der Folge.
Genau, also erstmal dann herzlich willkommen, lieber Stefan, dass du in dieser Doppelrolle bei uns bist.
Ja, wirklich.
Als Chef eines großen Büros und BDLA-Präsident und. Und dann noch die Zeit gefunden hast, uns hier zu beehren. Das freut uns sehr.
Gerne. Ich war sowieso in Berlin. Also so
Ach
extra
so.
Bin ich nicht.
So
exklusiv ist es dann doch nicht. Okay, vielleicht eine kleine Einschränkung.
Das haben wir den Mitarbeitern natürlich anders erzählt, aber gut.
Aber diese Doppelrolle ist tatsächlich etwas, was uns sehr beeindruckt und beschäftigt hat. Also wie du das schaffst, ein riesiges Büro mit, glaube ich, fast 100 Mitarbeitern.
Ja, mal mehr, mal weniger, ja, ja. Hm.
In verschiedenen Standorten zu betreuen als freischaffender Landschaftsarchitekt. Du bist ja der einzige Partner im Büro oder der einzige Inhaber. Und dann noch Präsident des BDLA zu sein, riesige Projekte zu stemmen. Und trotzdem auch so Zeit zu finden, erstens zu einem Podcast zu kommen, dann auch in den Gesprächen immer, wenn ich dich so wahrnehme, ein offenes Ohr zu haben und nicht gestresst zu wirken. Wie schaffst du das?
Es sieht vielleicht nach außen hin so aus, als wenn ich nicht im Stress wäre. Es gibt natürlich bei mir auch Stress, das ist es nicht.
Ja.
Und das mit dem großen Büro, das ist natürlich etwas, was über die jetzt... Das sind jetzt 20 Jahre, dass ich das alleine mache. Und ich habe es ja nicht allein gegründet, sondern ich habe ein altes Büro übernommen. Das heißt, es gab schon gewisse Strukturen, die da waren, die auch funktionierten. Und dann ist das Büro über die Jahre, meistens durch Gartenschauen, immer Stück für Stück gewachsen. Und nach außen sieht das so aus, als wenn ich es alleine mache. Aber natürlich ist das mit der Zeit Mitarbeiter, die von Anfang an dabei sind, die jetzt, ich habe ja Assoziierte, die natürlich als Niederlassungsleiter, Projektleiter sehr selbstständig arbeiten. Und ich habe von Anfang an immer die Maxime gehabt, die haben alle dasselbe studiert wie ich. Ich muss sie nicht alle kontrollieren, sondern habe immer versucht, die Verantwortung auch zu delegieren und bei ihnen zu lassen. Das hat natürlich bei der Größe mit der Zeit auch einen Preis, dass man nicht bei jedem Entwurf oder bei jedem Projekt im Detail mehr drinsteckt. Und dadurch auch vielleicht ab und zu eine Sprache entsteht im Büro, die nicht immer einheitlich ist in den Projekten. Aber bei denen, die mir wichtig sind und größere Projekte sind oder wo man weiß, da wird man auch wahrgenommen mit oder wird drauf geguckt, da bin ich, versuche ich im Entwurf immer mit dabei sein. Also jetzt hier, zum Beispiel im Berliner Projekt, wo wir jetzt da Rathausforum, Max Engels Forum, da bin ich jede Woche, haben wir jetzt montags, auch digital, wenn ich nicht hier bin, reden wir über den Vorentwurf. Und so, das ist alles so ein bisschen instrumentalisiert. Ich habe immer Routinen mit Teamleitern, mit den Partnern und so funktioniert das. Und wir sind gewachsen über die Jahre auch. Ist nicht auf einen Schlag. Und der anderen, die Doppelrolle, das ist, glaube ich, einfach an meiner... Einerseits meiner Neugierde geschuldet, das ist so, irgendwann finde ich die einen Sachen, kann ich die, dann finde ich langweilig, dann will ich was Neues machen. Und irgendwie bin ich da auch reingerutscht, kann man so sagen. Die Andrea Gepp hat mich vor 9 Jahren gefragt, willst du nicht Vizepräsident mit Till da im Präsidium machen? Und habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich das 8 Jahre gemacht und dann war das irgendwann die logische Konsequenz, dass wenn er aufhört, der Till, dass dann einer der beiden Vize dann noch Präsident wird, weil es schon schwierig ist, das, sag mal, von null dann direkt den Präsidenten zu machen. Und ich finde, dass das, dass der Beruf mir so viel gegeben hat, dass ich ihm, das hört sich jetzt pathetisch an, aber so ein bisschen, also ich meine das ernst, will ich ihm auch was zurückgeben. Und ich glaube, weil wir so wenig sind, müssen wir auch gucken, dass wir möglichst viele auch gewinnen, die dann auch laut für uns vertreten. Und ich merke, dass das, ich habe ein bisschen Glück, auch weil ich jetzt in der Zeit aktiv bin, wo unsere Themen politisch ja diskutiert werden. Und wir haben es jetzt, glaube ich, in der kurzen Zeit auch geschafft, in den Ministerien auch gute Ansprechpartner zu werden. Und so macht das Spaß. Und auf der einen Seite kann ich in der Rolle als Präsident und meine Erfahrung als Inhaber natürlich auch kundtun. Umgekehrt profitiert man auch als Inhaber eines Büros von diesem Präsidentenjob. Also weil natürlich Themen, sagen wir mal, mitbekommt, vielleicht manchmal etwas früher, als man sie sonst mitbekommen hätte und dann noch auf anderen Ebenen fachlich diskutiert, von daher.
Die Erfahrung mache ich auch schon allein im Vorstand des BDLA Berlin-Brandenburg. Ist das ja so, dass man einfach dann relativ früh mitkriegt, da gibt es die und die Veranstaltungen, da werden Pressemitteilungen rausgegeben, wir geben Pressemitteilungen raus und du bist einfach dann noch mehr am Puls der Zeit, ne? Und das kann man natürlich ins Büro zurücktragen und daraus auch wieder was schöpfen.
Ich fand das schön, wie du das gesagt hast, dass du also etwas zurückgeben willst, ne? Und zwar ja vielleicht nicht nur in deine berufliche in deinem Berufsverband oder in die Szene der Landschaftsarchitektinnen, sondern auch in die Gesellschaft. Und da habe ich jedenfalls den Eindruck, dass du da auch versuchst, ja, eine wichtige Rolle einzunehmen, ne? Auch mit dem neuen Haltungspapier hier zu dem Garten der Erde-Projekt, wo du einfach versuchst, gesellschaftliche Themen zu besetzen und in die Gesellschaft zu tragen, die dir über unser reines professionelles Arbeiten hinaus wichtig sind, weil du offensichtlich denkst, dass wir einen großen Beitrag dazu leisten können, dass unsere Welt wirklich eine bessere wird. Und wir hatten bei den Bauleitertagen ja ein bisschen Kontakt. Da hattest du mich ja eingeladen, um das Nachhaltigkeitsthema so ein bisschen mit vorzustellen. Und da merkte man ja auch so ein bisschen, dass es auch gerade in dieser Bauleiterzunft, die dort vertreten war, jetzt nicht unbedingt so ist, dass das alles die Vorreiter der grünen Umweltbewegung sind, sondern dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die ganz normal ihre Arbeit machen, ohne jetzt bis zum Letzten gesellschaftlich relevant werden zu wollen oder die Welt zu verändern. Ne? Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns da, dass wir dafür kämpfen, dass wir da noch stärker in der Öffentlichkeit uns verankern. Ne?
Ja, das ist der eine Aspekt. Für mich ist aber, glaube ich, also was der Hauptmotivation für diese gesellschaftliche ist, dass ich glaube, dass wir ein Narrativ haben, wo diese Transformation, dieser Wandel in Bilder, in positiven, sage ich mal, Übersetzungen, Transformation der Räume. Wir haben die im Kopf, wir wissen, wie so ein Mobilitätswende aussieht in einem Straßenraum, wir wissen, wie so ein begrünte Flächen aussehen. Und die Gesellschaft nimmt das ja immer so als, da will die Politik uns was bestimmen und Einschränkungen und negativ. Und mir ist aber bewusst, dass eigentlich ja positiv ist. Eigentlich wird eine Stadt danach viel schöner und viel lebenswerter. Und diese Bilder sind ja unsere Bilder, die wir haben. Und deswegen ist mir da so dran gelegen, versuchen, das zu transportieren, damit der Widerstand geringer wird. Weil die Transformation muss so oder so kommen. Entweder gelingt sie schnell und ich sag mal ein bisschen konzertiert und auch wohl überlegt, oder sie kommt von alleine, aber dann brachial am Ende, weil wir keine andere Wahl mehr haben. Und es ist so eine Riesengefahr in diesem Dissens, dass viele Teile der Gesellschaft sich dagegen zu wehren. Deswegen bin ich zum Beispiel auch total irritiert, dass das selbst in Berlin ist mit euren Fahrradwegen, dass das so eine politische Wende bringt in einer Stadt, die man eigentlich ich sag mal, wenn man jetzt mal von außen guckt, denkt ja, wenn, dann wird es in Berlin funktionieren aufgrund des Bildes, was man eigentlich dieser Stadt hat. Was aber anscheinend auch nicht stimmt.
Nee, also wir waren da durchaus auch sehr irritiert, wie du dir vorstellen kannst, als eingefleischte RadfahrerInnen und waren auch fleißig da auf den Demos unterwegs, um unserem Unmut Ausdruck zu verleihen. Aber ja, in Berlin ist es vielleicht momentan so, dass einfach man das bekommt, was man bestellt hat, ne? Wenn man eine Partei wählt, die keine Radfahrerpartei ist. Also da ist natürlich vielleicht jetzt, wollen wir da gar nicht so sehr auf das Berliner Thema eingehen, aber da ist halt auch so ein bisschen die Innenstadt gegen das Umland oder gegen den außerhalb des S-Bahn-Ring befindlichen Teils der Stadt, der doch relativ groß ist, ausgespielt worden. Ne? Aber es ist, ja, also wir haben ja eigentlich die Chance, das finde ich auch so gut an dem, was du gesagt hast, wir haben ja die Chance, mit positiven Bildern zu zeigen, dass dieser Wandel, der vor uns steht, was Freudvolles sein kann und dass man eigentlich was dafür bekommen kann. Man kriegt ja ganz tolle Sachen. Man kriegt unter Umständen bessere Freiräume, man kriegt mehr Freiräume, wir wollen entsiegeln, das heißt, wir schaffen ja einfach auch mehr Platz in der Stadt. Und das ist ja eigentlich was Schönes. Und das zu schaffen, so ein Bild zu entwickeln und nicht so sehr diese Angst im Vordergrund stehen zu haben, die nehmen uns was weg, das ist ja eigentlich das Tolle, was wir schaffen können, ja. Mhm.
Wenn wir noch mal kurz dabei bleiben, vielleicht hast du eine Idee, weil du ja viel mit der Politik auch dich beschäftigst und du weißt, dass FDP eine andere politische Position hat als die Grünen und als die SPD, obwohl sie in einer Regierung sind. Noch schwerer wird es dann mit den Oppositionsparteien, die sich ja abheben wollen mit Bildern, die dann eben Autofahrer plakatieren im Vorfeld einer Wahl und sagen, wir wollen den Autofahrern was bieten und die Klientel der Autofahrer bedienen, dann werden sie natürlich auch von denen verstärkt gewählt. Wie kann man das denn schaffen, Bilder zu erzeugen, die möglicherweise auch parteiübergreifend die Leute mitnehmen? Wir haben ja in Berlin die Erfahrung gemacht, dass es dann doch auch Parteienstreit gab, die dann auch dogmatisch geführt wurden, ja, Stichwort Friedrichstraße. Das ist offensichtlich nicht der richtige Weg, um die breite Bevölkerung sozusagen mitzunehmen und anzusprechen. Wie kann man es aus deiner Perspektive schaffen, auch mit unseren beruflichen Möglichkeiten, da also auch vielleicht bei allen Konflikten, die bleiben werden, eine zielgerichtete, möglichst konsensorientierte Perspektive aufzubauen?
Ja, ist das. Ich habe jetzt auch kein Patentrezept, mhm. sonst würden wir das ja viel, viel öfters und lauter veröffentlichen. Aber wenn du die Parteien anbelangst, man muss allen Teilaspekte eben erwähnen oder bedienen. Das kann man auch mit unseren Themen. Das tun wir jetzt berufspolitisch auch bei der Novellierung des BauGB oder Klimaanpassungsgesetzen. Es muss eine wirtschaftliche Komponente haben. Mhm. Und die ist eindeutig. Wenn wir jetzt so lange warten mit unserem Umbau und den Klimaanpassungsumbau unserer Lebensumwelten, dann wird es immer teurer, immer teurer. Mhm. Die Schäden, die passieren durch diese Sachen, wenn wir mit Starkregen ereignen und dann gibt es Berechnungen von Versicherungen und weiß ich was. Damit kann man, eine ökonomisch denkende oder marktwirtschaftlich denkende Partei, die darauf immer großen Wert legt, Argumente bieten, die dann denen auch offen sind, ob sie es über Gesetzgebungen unbedingt implementieren wollen und zwingen wollen, die einzelnen Städte das zu machen, da ist immer noch mal ein bisschen Diskrepanz. Ist ein sozialer Aspekt, ist eine Gerechtigkeitsfrage, Klimaanpassung, weil meistens die ärmeren Leute in dichteren Quartieren leben mit weniger Grün und sich auch, sagen wir, vom finanziellen her nicht den Urlaub, den Pool oder die Klimaanlage leisten können. Also ist das soziale Thema für eine der Parteien da. Und bei der anderen Partei braucht man zum Glück unsere Themen nicht zu platzieren, weil sie gerade versuchen, sehr vehement zu platzieren. Und so muss man im Grunde diese einzelnen Aspekte deutlich machen, weil wir eigentlich für jede dieser Sichtweisen positive Argumente haben. So kriegst du die Politik, aber ich glaube, die Politik reagiert ja auch nur immer auf die Wähler. So, und wenn die merken, da sind so und so viel dagegen oder so viel Prozent kann ich kriegen, weil sie dagegen sind, sonst. Weil das, wir müssen irgendwie, ich merke das ja selber, ist nicht so, als wenn ich kein Auto fahren würde. Aber dass wir diesen Umbau, ich weiß nicht, in Berlin habt ihr teilweise auch temporär angefangen, das zu machen, aber in einer Art und Weise, die zu spontan, zu temporär aussieht und dann so eine Ästhetik bedient, die mir nicht, also die den Kritiker nicht gefällt. Aber wichtig ist, dass man etwas nicht als dauerhaft macht und so Gewöhnungsschritte macht und sagt, immer die Option noch übrig lässt, dass man es auch wieder, wenn es nicht funktioniert, wieder zurücksetzen kann. Mhm. Ich habe auch noch keine dieser Projekte, wo man sowas macht, erlebt, dass es wieder zurücksetzen wurde, außer jetzt hier in Berlin mit dieser Diskussion. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Mhm. Und der Rest ist, wir brauchen in Deutschland ähnlich jetzt schnellstens so gute Beispiele, wie sie in Kopenhagen oder wie der Umbau in Paris stattfindet, damit man den Bürgermeistern und den Politikern diese Beispiele zeigen kann.
Ne? Da sind wir wieder bei meiner Lieblingsfrage, ne? Warum geht es denn nicht schneller?
Ja, es ist total überraschend. Ich weiß, das ist jetzt ein kritischer Punkt, wenn ich das jetzt nenne. Jetzt bin ich wieder BDA-Präsident. Wir hatten ja auch den Deutschen Landschaftstourpreis und da haben wir auch extra wohl den Sonderpreis für Klimaanpassung, weil mir das Thema ist so ein bisschen die Überschrift, auch Haltung zeigt für eine klimagerechte Landschaftstour, so ein bisschen die Überschrift meiner ersten Zeit als Präsident. Und ich war leider krank in der Jury-Sitzung, ist aber auch egal, aber das war ja eine kompetente Jury und ist nicht vergeben worden.
Der Preis ist gar nicht vergeben worden.
Der Sonderpreis ist nicht vergeben worden.
Weil sie keine Arbeit identifiziert haben, die den Sonderpreis verdient hätte.
Ja, das muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil natürlich die, die nominiert waren, dafür anderer Meinung sind. Das ist natürlich so, eine Jury hat natürlich auch eine Hoheit dafür. Mhm. Aber es ist natürlich so ein deutscher Landschaftspreis hat natürlich nicht nur, dass die Punkte erfüllt sind, sondern es muss natürlich auch in einer gewissen ästhetischen oder, ich sag mal, kreativen Art und Weise geschehen. Aber es waren eine Handvoll Projekte, die da zu diesem Thema kamen und vielleicht ein, zwei, die vielleicht in Frage gekommen wären.
Wir hätten uns ja gerne nochmal mit Wald bei den Klima beworben, aber das durften wir nicht, das darf man ja nur einmal bei dem Preis mitmachen. Da gab es aber den Sonderpreis noch nicht. Weil das finde ich auch, ist ja schon fast wieder sozusagen so ein Ansporn, sich noch mehr anzustrengen oder noch innovativer zu werden in den Bildern, die wir erzeugen müssen. Ne? Wenn wir selbst nicht schaffen, innerhalb unserer Zunft, bei einem Preis, der eigens für uns geschaffen wurde vom BDLA, sozusagen so renommierte Arbeiten vorzulegen oder eben nicht genügend, dass wir selber uns für gut genug finden, einen Preis zu vergeben, ne? Dann werden wir es natürlich auch schwer haben, irgendwie die Öffentlichkeit sozusagen mitzunehmen, die noch eine ganz andere Anforderung hat und Ansprüche und die Politik irgendwie zu begeistern. Wir machen jetzt übrigens zum Thema klimaresilienten Stadtumbau in Neukölln, einem sehr experimentierfreudigen Bezirk, wie wir festgestellt haben, ein Straßenzug im Schillerkiez. Wir saßen gerade vorhin dazu zusammen, wo die sagen, okay, wir haben jetzt ein bisschen Geld akquiriert aus einem Förderprogramm. Wir nehmen jetzt mal uns einen Straßenzug vor und fangen einfach mal an zu experimentieren. Was passiert denn, wenn wir das Wasser in Richtung Baumscheiben leiten? Wie sieht das denn aus? Muss das denn alles dann immer befestigt sein? Reicht es vielleicht auch, wenn wir da einen strukturverstärkten Oberboden in den Baumscheiben anbringen, der entweder sich begrünt von selber, wenn er nicht betreten wird, oder in anderen Bereichen einfach abgetrampelt wird? Was passiert, wenn wir Parkplätze wegnehmen und einfach mal mit wassergebundener Decke und einem verdichtungsfähigen Baumsubstrat die Baumscheiben vergrößern? Wir haben dann einfach mal so Suchschlitze mit dem Bezirksamt gemacht, geguckt, wo sind überhaupt die Wurzeln? Mhm. Also die sind bereit, offensichtlich, für solche Experimente. Und das sagtest du ja auch eben. Wir müssen auch versuchen, oder wir sollten versuchen, auch mal Dinge auszuprobieren, ohne den Anspruch zu haben, dass sie perfekt sind am Ende. Weil das hat ja noch keiner, diese Herausforderung hat ja noch keiner bisher gemeint, es gibt keine Blaupause dafür.
Ja, aber da muss man halt dann einen Umgang und eine andere Fehlerkultur haben. Ne? Mhm. Also wenn man Dinge ausprobiert und mutig ist, dann muss man einkalkulieren und damit leben, dass auch mal was schief geht. Aber wenn man nichts probiert, dann kommt man halt auch nicht weiter. Ne? Und das ist da bei dem Beispiel in Neukölln eben auch so, dass sie sagen, ja, wir schauen halt mal. Wenn das mit dieser wassergebundenen Decke nicht funktioniert, dann haben wir das halt jetzt irgendwie auf 100 Meter Straße so gemacht, dass es nicht funktioniert, dann wissen wir es. Ne? Dann können wir was anderes ausprobieren.
Ja, so kommst du weiter. Ja, in Deutschland sind wir natürlich mit diesen DIN-Normen so von unserem... Ja, es muss ja auch... Wir wollen ja auch nicht verklagt werden in den Behörden. Sie wollen ja auch nicht vor der Politik und diese Themen. Das ist erstmal auch menschlich, finde ich. Aber ich glaube, dass man es gar nicht... Nur ein Experiment ist das eine, aber ich glaube, dass man auch viele dieser Themen in anderen Städten Europas findet.
Das stimmt auch wieder. Mhm.
Und wir reden immer von dem in Schweden, von dem Stockholmer Modell, wie das mit dem, die haben das jetzt über 15 Jahre oder wie lange gemacht. Also ich meine, da wird sicherlich von den Bedingungen im Winter und sonst mindestens genauso sein wie bei uns. Die Autos sind genauso schwer. Und warum übernimmt man dann so etwas nicht? Aber dann ist dann... dann hat man das schon immer so gemacht. Da habe ich mal gesagt, wir müssen warten, bis der nächste Grünflächenamtsleiter ein neuer kommt, der dann vielleicht wieder was Neues hat, weil die dann immer, man behält dann so seine sturen Vorschriften im Kopf. Und ich zeige jetzt immer, wenn ich Vorträge halte zu diesem Thema, dann sind das fast immer nur Projekte wie Barcelona, den Superblock oder Kopenhagen, die Ständigen, Paris und so. Und dann zeigt man denen die Straße vorher und zeigt dann, wie es dann nachher aussieht, was man einfach nicht glauben will, dass man so etwas machen kann. Und so ein Projekt gibt's nicht. Habe ich keins von einem Kollegen oder irgendwie in Deutschland gefunden. Und deswegen versuche ich immer mit diesen Bildern erstmal zu arbeiten.
Mhm. Ne? Versucht ihr das denn im Büro aktiv, so Bilder zu schaffen? Also, dass ihr wirklich auch sagt, wenn ihr ein neues Projekt startet, dann schaut ihr, dass ihr das irgendwie möglichst gut implementiert kriegt und das möglichst weit treibt, was die Klimaanpassung angeht?
Also in Klimaanpassung, da muss ich auch in vielen Teams noch Nachhilfearbeit machen. Das wiederhole ich auch stetig, dass da, ich sag mal, dass so ein bisschen der alte Pfad verlassen wird und da stärker drauf geachtet wird. Auch was ja in dem Garten der Erde drin steht, mit dem zu arbeiten, was erstmal da ist. Wie der Fan von Materialien, wenn Vegetationsstrukturen eigentlich super da sind, die jetzt nicht überplanen und mit einer neuen Ästhetischen, sondern das auch mal zu akzeptieren und zu integrieren. Das muss ich auch bei mir im Büro immer ständig mich wiederholen und ärgere mich auch manchmal, wenn dann Sachen schon anders sind. Aber was wir natürlich durch die Gartenschauen gelernt haben, die immer alles Projekte sind, die am Anfang negativ von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Es gibt immer Widerstand, weil es große Projekte sind, die fallen in diesen Topf der Großprojekte für die, Landsgarten für eine kleine Stadt ist für die ein Großprojekt wie Stuttgart 21 für Stuttgart. Und da ist erstmal jeder dagegen, weil jeder gesagt, der Bürgermeister will sich ein Denkmal setzen, so viele Millionen, guck mal, wie unsere Schulen aussehen. Und da müssen wir bei jeder dieser Maßnahmen schon immer am Anfang versuchen. Das ist am Ende nie ein Problem. Da sind alle happy damit und glücklich. Und das haben wir oftmals überdimensionierte als digital, wollen wir es jetzt mal wieder demnächst machen, aber Poster von übergroß in der, an der Stelle gesetzt, so quasi 1:1, wie vorher und nachher, warum man da die Bäume wegnimmt, warum man das Thema so macht, was da passiert. Weil Pläne, wir denken immer, das passiert mir selber auch, Pläne und 2-3 Perspektiven nur so, die Bürger würden es sofort verstehen, was wir da machen. Tun sie aber natürlich nicht. Wie auch. Und dadurch sind wir so ein bisschen über diese Gartenschauen sensibilisiert. In Mannheim war es ja erstmal, Buga erst ein Jahr lang mit den ganzen Politikern diskutieren über, die wollten ja eigentlich, wir haben ja auch die Bürger abstimmen lassen, das waren ja irgendwie 1%. Die dürfen mehr dafür waren als da, als
der. Das war ganz knapp.
Was ganz knapp war, wirklich ganz knapp. Und da hat natürlich sofort auch Parteien auf den Tablett gesucht. Ja, das sind ja 49% Wahlberechtigte. So viel hatte ich ja noch nie in meiner, für mein Wahlergebnis. Ich bin jetzt gegen die Buga, weil ja so viele auch dagegen sind. Und das ist, das kriegst du nicht mit normaler Planungsgrafik und Präsentation rüber. Das muss.
Also ihr habt jetzt Erklären trainiert quasi.
Ja, weiß ich nicht, ob wir das jetzt besser können als andere. Gibt es ja auch Unternehmen oder Büros, die dafür drauf spezialisiert sind, mit denen wir auch viel zusammen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber die könnt ihr auch mal einladen. So gibt es immer mehr, die so etwas machen, die sich darauf spezialisieren, Planung zu vermitteln. Ich glaube, da sind wir als Planer oftmals auch zu vermessen, das selber immer zu machen, auch wenn es unsere Idee ist. Da muss man auch lernen. Aber das ist das, der Widerstände haben wir überall bei diesem Thema.
Aber das ist unsere Erfahrung auch tatsächlich, dass es oft gut ist, es sind nochmal andere, die Beteiligung an Erläuterungen und Erklärungen, Moderation machen, weil das auch schwierig ist für uns als LandschaftsarchitektInnen, diese beide Rollen auszufüllen. Also wir haben es ja geplant und wir können irgendwie die Planung erklären, aber es ist schon ganz gut, wenn die Vermittlung und die Moderation nochmal durch eine andere Instanz stattfindet.
Auf jeden Fall.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Entwerfen kommen. Du hast ja vorhin schon kurz gesagt, ihr seid jetzt so viele im Büro und ja auch an verschiedenen Standorten, dass du dir gezielt Projekte rauspickst, wo du sagst, da möchte ich mit dabei sein, das möchte ich mit beeinflussen, wie dein Entwurf ist, und bei anderen geht das dann eben nicht mehr. Also es ist auch so eine Erfahrung, die Klaus und ich gerade machen. Wir sind so an der Kippe. Ne? Also wir schaffen es gerade noch, in allen Projekten so weit drin zu stecken, dass wir da auskunftsfähig sind und wissen, wo die stehen und uns da auch entwurflich einbringen. Aber das ist schon knapp. Und das ist ganz klar, dass das bei dir nicht mehr gehen kann. Habt ihr trotzdem so eine Art Herangehensweise, die ihr immer wieder nutzt, um zu entwerfen? Also gibt es da so eine... Denn Vorgehen, dass ihr sagt, das ist immer im Team oder das sind immer bestimmte Leute. Wie geht das vor sich?
Ja, es ist erstmal ja unterschiedlich. Die großen Projekte sind ja alle über Wettbewerbe. Das heißt, es hat ein Wettbewerb, also eigentlich sogar zwei Wettbewerbsteams, muss ich jetzt sagen, weil ich heute noch darüber diskutiert habe in Berlin. Also eins in Berlin, eins in Köln.
Ja. Steht doch auf der Website.
Und so ist der Berliner Standort ursprünglich auch entstanden, weil das Wettbewerbsteam erst aus Bonn nach Hamburg und dann von Hamburg nach Berlin ziehen wollte und ich immer den hinterher mit den Büroräumen gezogen bin. Wir haben aber jetzt de facto in Köln und in Bonn, die entwerfen immer im Team. Und da gibt's, also die kommen dann bei den Wettbewerben meistens dann zu mir, wenn sie nicht weiterkommen, dann gibt's so Routinen. Und bei den Projekten, die so kommen oder die dann vielleicht auf Basis der Wettbewerbsergebnisse weitergehen, gibt's bei mir Routinen. Also es gibt montags ist immer der Montag, ist so der Tag, der dafür reserviert ist, weil ich nachmittags immer zur Hochschule bin, ist der Vormittag dafür reserviert. Und dann gibt es immer im Wechsel zwischen Berlin, Köln und Bonn immer 2-3 Stunden, wo die dann ihre Projekte, die gerade entwerferische Themen haben, mir vorstellen, mit mir diskutieren. Das kann mal digital sein, das kann aber auch physisch sein in Köln, Bonn. Und so gibt es feste Termine, Rhythmen im Kalender und auf die orientieren sich. Also die bereiten quasi immer diese Termine vor, sodass es dann immer Varianten gibt. Und habe über die Jahre, fällt mir leichter, als selber den Stift in die Hand zu nehmen. Also auch durch die vielen Preisrichtertätigkeiten, weiß ich nicht, ist das einfach relativ, gelingt es mir meiner Meinung nach relativ schnell zu sagen, das und das noch ein bisschen da ändern und so. Und so finde ich, ist es relativ effektiv und ich glaube, den Mitarbeitern macht es auch Spaß. Jemand, der neu ist, merke ich so, der sträubt sich mal so ein bisschen seinen Projekte mit da rein, weil er Angst hat. Ich könnte ihm alles durcheinander hauen, aber ich glaube, da bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr harmlos und sehr konstruktiv. Und so fungieren wir. Es ist nicht mehr so wie früher. Also angefangen haben wir natürlich fast jeden Wettbewerb mitgemacht. Da war ich auch Tag und Nacht mit in den beim Schrubben dabei, was die aber heute auch gar nicht mehr machen. Mhm. ist eigentlich langweilig heute, Wettbewerbe, wie sie machen. Das ist alles so durchstrukturiert und alles.
Interessant. Geplant. Und ist das manchmal noch ein bisschen.
Ja, ist noch ein bisschen chaotisch.
Nee, ja, das macht am Anfang nicht, einen sehr strukturierten Eindruck, aber das irgendwann bricht es dann zusammen, der Plan. Weil doch irgendwie man länger an den Varianten arbeitet oder nochmal was umwirft und dann wird es zum Schluss.
Aber ich glaube, das ist nicht mehr so sehr, wie dass man bis zum Ende noch bis zum letzten da rausquetschen will. Dass,
also
das
diese gelingt. Bereitschaft, bis zur letzten Sekunde was umzuwerfen, die ist, glaube ich, geringer geworden.
Und es ist aber auch so, natürlich, dadurch, dass ihr, du sagst es, einen Großteil eurer großen Projekte logischerweise über Wettbewerbe holt und ein Wettbewerbsteam habt oder sogar zwei Wettbewerbsteams, die dich fast ausschließlich mit Wettbewerben beschäftigen, ist natürlich da auch eine größere Routine die Folge. Wir machen ja nicht, wir haben ja kein festes Wettbewerbsteam im Büro. Wir akquirieren unsere Projekte zum Teil über Wettbewerbe, aber zum Teil auch über anderen Wegen, VGV-Verfahren und so weiter. Und dadurch ist es natürlich immer auch wieder eine Herausforderung, da zwischen Projekten, die man vielleicht gerade bearbeitet, sich genug Zeitfenster freizuschaufeln, um dann auch die wettbewerbsbefähigten Mitarbeiter fokussiert an Wettbewerb zu setzen. Ne? Und mich würde dann auch interessieren, noch zur Ergänzung, wenn der Wettbewerb gewonnen ist, sind dann da mal zumindest Kernleute aus dem Wettbewerbsteam noch in der ganzen Entwurfsphase mit dabei, bis der abgeschlossen ist? Oder ist es dann so, dass es ein anderes Team gibt, das übernimmt?
Es ist ein anderes Team, das es übernimmt, aber in der Übergangsphase in den Korrekturen, die dann auch vielleicht mit mir stattfinden, ist der entsprechende Entwurfsverfasser vom Wettbewerbsteam mit dabei. Okay. Der ist immer der Rückkoppler und der gibt das mit auf den Weg, damit da kein Bruch entsteht. Ne? Aber es sind eigene Teams, die das dann weitergehen. Das ist, ja, die Erfahrung ist, früher war das so, auch wie wir gewachsen sind, sind meistens die neuen Jungen ins Wettbewerbsteam gekommen, dann wurde ein neues Projekt gewonnen, dann wurde Büro wieder größer, ja, dann ging der automatisch quasi in das Projekt, wo wir im Wettbewerb mitgemacht hatten, dann mussten wieder neue ran, die für Wettbewerbe kamen, so ist das immer so ein bisschen so von hinten gewachsen, was aber eigentlich auch ganz gut war, wenn man dann so einen Entwurfsstil lernt. Also wenn die dann 2, 3, 4, 5 Wettbewerbe mit einem gemacht haben, dann weiß man, wie ich ticke oder so, oder wie im Büro ticke. Und das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Ne? Weil ich die Neuanfangen ja nicht mehr diese Schule durchlaufen, sondern direkt irgendwo in Projekten drin sind. Und das ist natürlich durch die Niederlassung dann auch nochmal so eine Eigendynamiken entstehen, ne? In den Projektbearbeitungen. Also das ist das größte Problem bei uns, ist eigentlich diese Struktur beizubehalten, dass im Grunde genommen, sagen wir, wenn einer in Köln ein Projekt bearbeitet, ausfällt, einer aus Hamburg das Projekt auch bearbeiten könnte weiter. Das ist so immer meine Philosophie gewesen bei allem drin. Und also ich bin, das ist so die zweite Seele in mir. Ich bin dann sehr, versuche strukturiert zu agieren, vielleicht auch ein Geheimnis oder ein Thema, warum das Stressfaktor geringer ist, weil ich meine zu wissen, ich weiß, die 20%, die entscheidend sind, um die 80% zu bekommen, und dann brauche ich nicht so viel Zeit, um das alles zu machen. Und so habe ich damals selber entwickelt, so eine Ordnerstruktur, wie Projekte abgelegt werden oder wie sich Leistungsphasen aufbauen und so. Und da merkt man aber natürlich, wenn neue kommen, nicht richtig eingearbeitet werden, niederlassen, wo nicht immer darauf geachtet wird, dass natürlich so Eigenleben entstehen. Ja. Das ist so ein bisschen so ein Problem, mit dem sich größere Büros so ein bisschen rumschlagen. Ne? Auf der anderen Seite erlaube ich natürlich schon auch eine gewisse Eigenmächtigkeit, die ich auch zugestehen muss, weil sonst muss man sie ja wieder ständig kontrollieren. So, sonst würde es auch alleine nicht funktionieren.
Es ist ja, man stellt ja dann auch relativ schnell fest, also so ging es uns zumindest, was ist uns wirklich wichtig an den Strukturen, die beibehalten werden sollen? Und da schaffen wir es auch darauf zu bestehen, dass es so ist. Ne? Also zum Beispiel auch, wie du jetzt beschrieben hast, muss eine Ordnerstruktur geben, wo jemand Drittes den Plan findet, wenn keiner aus dem Projekt da ist. Solche Geschichten, das muss irgendwie klar sein. Aber es gibt ja auch Bereiche, wo sich dann rausstellt, es ist gar nicht so schlimm, wenn die Leute das irgendwie individuell machen. Und uns ist es offensichtlich auch gar nicht so wichtig, dass wir da die ganze Zeit hinterher wären. Weil das ist ja eigentlich ein bisschen wie bei der Kindererziehung. Man stellt dann ja fest, dass man da nur, kriegst ja nur das durchgesetzt, was dir wirklich wichtig ist. Und bei den anderen Sachen ist es dann halt oder irgendwie anders.
Wo man selber auch nachhandelt. Das ist ja,
auch das, weil das ist ja nochmal so ein weiterer Punkt. Sie machen es dir eh alles nach. Ja,
das ist so.
Und genau, also die Erfahrung haben wir auch. Aber würdest du denn sagen, dass es jetzt von den verschiedenen Standorten her dann auch unterschiedliche Entwurfssprachen gibt? Hat sich das, oder ist das dadurch, dass du ja dann deinen Joe Fix quasi hast und da auch immer noch drauf guckst, so dass man jetzt schon sagen würde, das ist eine einheitliche Entwurfssprache?
Glaube ich nicht, dass wir die noch in dem Sinne, dass man die wahrnimmt, hat. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die richtig ist. Also Sprache jetzt formell gesehen, sondern es muss ja also aus dem Ort herauskommen und Orte sind unterschiedlich, also können die Antworten noch alle unterschiedlich sein. Ne? Und deswegen entstehen natürlich schon so gewisse Eigendynamiken, die ja auch normal sind, weil ich sag mal, der eine Niederlassungsleiter, Projektleiter ist stärker im Entwurfsdurchsetzen gegenüber dem Bauherr. Der andere versteht sich etwas mehr als Dienstleister und ist eher auf Konsens aus, also bleibt er nicht so hartnäckig bei einem Thema, was im Entwurf vielleicht diskutiert wird. Und dann gibt es welche, die sind viel radikaler. Dann ist man natürlich auch ein Nachteil, weil ja nur ein Chef da ist, wird natürlich automatisch, auch wenn die Niederlassungsleiter oder Assoziierten so eine Rolle übernehmen, eigentlich die haben, aber natürlich in der Wahrnehmung noch mal etwas differenzierter wahrgenommen, als wenn ich das präsentieren würde oder darauf bestehen würde. Das heißt, dadurch gibt es natürlich Nuancen, die unterschiedlich werden. Ne? Aber ich finde, worauf ich Wert lege, ist, dass die Haltung, konsequent RMPSL-like ist. So. Mhm. Und das ist schon schwer genug. Also Formelsprache ist dann nochmal das Zweite. Aber die wissen ganz genau, wenn sie irgendwas machen, dass so ein paar Sachen, das hat jeder schon erfahren, was ich nicht mag formal oder wo ich nicht mitgehen würde, solche Sachen. Aber mir geht es um diese Haltung. Wenn die in den Projekten drin ist, dann ist die Formensprache fast zweitrangig.
Mhm. Hilft dir denn bei deiner strukturierten Arbeitsweise auch deine berufliche Vorbildung oder deine Studienvorbildung? Du bist ja nicht nur Landschaftsarchitekt, wie wir recherchiert haben, sondern du hast dich ja auch mit wirtschaftlichen Themen beschäftigt. Ist das etwas, was dich geprägt hat und was dich auch noch ein bisschen begleitet oder eher nicht?
Nein, es hilft mir natürlich als Unternehmer, sage ich mal so ein bisschen. Wobei du da eigentlich auch deine eigene Erfahrung machen musst und daraus machen. Ich glaube, ich habe nie gedacht, dass ich entwerfen kann. Jetzt würden vielleicht ein paar Kollegen sagen, ja, merkt man immer noch, dass das nicht ganz Konkurrenten, aber das ist jetzt ist egal. Weil
die Kommentare löschen.
Ja, okay, gut. Aber ich habe auch Mathe-Leistung gehabt. Ich bin also auch ein sehr logisch denkender Mensch und habe am Anfang auch nie, ich kann auch nicht gut zeichnen oder malen oder so. Von daher, ich weiß nicht, wie das ist im Studium gekommen. Ich wollte eigentlich nie, habe nicht studiert, um Landschaftsarchitekt als selbstständiger Entwerfer zu werden, sondern ich wollte meinem Bruder einen ausführenden Betrieb. Ich bin ja auch Techniker im Gartenlandschaftsbau, habe auch 5-6 Jahre gehabt. Mein Bruder hat Gärtnermeister gemacht, also da. Und das kam durch einen Professor auf einmal, dass das entdeckt hat in mir. Das hat auch was. Ich finde, Entwerfen hat auch viel mit Logik und Analysen zu tun. Und die meisten denken, das ist immer schön malen. Das, glaube ich, ist gar nicht. Du musst eine Idee entwickeln und finden aus dem Ort heraus. Und das hat viel mit analytischem Denken und logischem Denken auch zu tun und Neugier herauszufinden, bis man so etwas hat. Und glaube, das ist eher die Basis, warum ich da auch in diesem Unternehmerischen so bin, wie ich bin. Glaube ich zumindest. Okay. Weniger, ich glaube nicht, dass man Unternehmer studieren kann.
Ja, ich meinte vielleicht jetzt auch nicht speziell diese wirtschaftliche Komponente, sondern
dieses Strukturelle
auch,
oder so.
Das Strukturelle, du hast es ja auch jetzt beschrieben, dadurch, dass du auch als Techniker mal dich hast ausbilden lassen, dass du da so einen Bezug hattest zu der praktischen Arbeit als im Galabau, hast du ja eine gewisse breit gefächerte sozusagen Erfahrungswelt, die hinter dir liegt, ne? Und dass du jetzt sagst, also dass du jetzt große Wettbewerbe gewinnst mit deinem Büro oder dass ihr große Wettbewerbe gewinnt, die im Entwurflich doch so überzeugend sind, dass sie eben erste Preise holen, ist ja schon eine starke Leistung. Und du trotzdem diese anderen Aspekte in dir hast. Und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, für uns, jedenfalls sind wir da überzeugt davon, ein Erfolgsrezept für die Zukunft ist, dass wir eben nicht mit Scheuklappen nur ein Segment irgendwie bedienen und nur in einem Bereich unterwegs sind, dass wir breit gefächert orientiert sein wollen und dass wir auch unsere Projekte sozusagen ganzheitlich von allen Seiten betrachten und auch möglichst von Anfang bis Ende betreuen. Ne? Das ist ja auch eine sehr wesentliche Erkenntnis für uns früh gewesen, dass man nur dann Entwurf verstehen kann, wenn man auch am Schluss mal Bauleitung gemacht hat und weiß, was es eigentlich bedeutet, Entwurf bis zum Schluss durchzuhalten. Und oft genug passieren Dinge, die einen wundern und die einen überraschen und die einen ärgern auch zum Teil, ja, weil sie einfach an bestimmten Stellen nicht hinreichend bedacht wurden.
Ich meine, ich bin mit diesen schweren Weg in Anführungsstrichen mit vielen Jahren in der praktischen Tätigkeit einerseits gezwungenermaßen. Mein Abi war nicht so, dass ich den NC damals sofort erfüllt habe. Aber ich würde es im Nachgang versuche ich jedem zu empfehlen. Mhm. Ich finde, das fehlt total bei den, weil die noch werden, sind viel jünger, kommen ja auf eine Hochschule mit Anfang 20. Und denen fehlt dieser praktische Bezug. Mhm. Und bei diesen Themen, wenn wir mit Vegetation mehr aufpassen müssen, mit den Bäumen aufpassen, mit Wiederverwendung von Materialien, diese Themen anwenden, dann brauche ich Leute, die eigentlich wissen, wie man es auch wirklich baut, vielleicht auch mal selber schon gebaut haben. Ich glaube, da ist in unserer Gesellschaft diese praktische Tätigkeit so negativ besetzt, dass immer die Kinder direkt immer studieren müssen oder sollen. Ich finde diese Kopplung, diese Basis braucht man eigentlich, um ein guter Landschaftsarchitekt zu sein. Mhm. Leicht zu sagen, weil ich das so intensiv habe, aber ich glaube, das ist ein Thema, was oft fehlt.
Naja, also das erfahre ich sozusagen an mir selbst. Ich denke mir oft, Mensch, das wäre doch gut gewesen. Ich hätte eine Gärtnerausbildung gemacht oder hätte sie jetzt gerne in der Hand, um da einfach noch ein bisschen näher an der Praxis dran zu sein. Wenn man Architektur studiert, Hochbau, dann ist es doch auch so, da muss man ein Baustellenpraktikum zumindest gemacht haben, bevor man überhaupt das Studium antritt. Wäre ja vielleicht auch ein Gedanke, dass man das ja, für unsere
gab,
Zunft
es gab's ja
macht,
mal.
Oder?
Es gab,
ja, an der FH gab es das, glaube ich, ja. Ne? Aber an der TU gab es das nicht.
Bei uns musstest du damals an der Fachhochschule entweder eine Lehre nachweisen oder eine, ich glaube, mindestens sechsmonatige Praxiserfahrung. Ja. Ja. Vielleicht war es auch ein Jahr. Und das fand ich schon sehr gut. Also ich habe auch nur ein Praktikum gemacht. Ich bilde mir ein, dass ich jetzt in meiner beruflichen Laufbahn genug Baustellen begleitet habe, um sozusagen den Wert der handwerklichen Arbeit wertzuschätzen.
Klar, aber mit den Jahren halt. Ne?
Mit den Jahren. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es müsste eigentlich ein Standard werden, dass man praktische Erfahrungen auch bei Landschaftsarchitekten voraussetzt. Sie zumindest versucht auch im Studium entsprechend zu vermitteln. Und ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung zu dem Thema Nachwuchsförderung. Wie können wir die denn begeistern? Können wir sie damit begeistern? Also macht erstmal eine Gärtnerlehre, erstmal müsst ihr die Pflanze kennenlernen und mal ein paar Jahre hier die Schubkarren durch die Gegend tragen und auf dem Traktor gesessen haben oder auf dem Radlader. Und dann fangt er an. Ist das die richtige Ansprache an junge, potenzielle Studierende? Oder sind das die positiven Bilder, sind das die Herausforderungen der Gesellschaft, die wir mit unserem Berufsstand, glaube ich, sehr exemplarisch verkörpern, weil wir eben von Regenwasser bis Bäumen, bis Vegetation, bis öffentliche Räume eigentlich alles abdecken, was sich außerhalb von Gebäuden abbildet. Von Landschaftsplanung haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, von den großmaßstäbigen Planungen, die über die Objektplanung hinausgehen, die ja auch Bilder für die Zukunft, Kulturlandschaftsbilder für die Zukunft eigentlich erzeugen. Es ist eigentlich so naheliegend, dass man sich dafür glaubt, begeistern zu können, als junger Mensch, sag mal, Fridays for Future-Generation, wenn man die mal so in den Fokus nimmt. Hast du da noch ein paar Ideen? Du hast zum Beispiel hier, ich habe es gerade hier liegen, auch schon in dem Kindergarten sozusagen angefangen mit diesem Landschaftsarchitektin Lena Platt, ein Park für alle, mit diesem kleinen Comic-Heftchen. Da schon überhaupt bei den jungen Menschen und Eltern den Beruf der Landschaftsarchitektinnen bekannt zu machen. Hast du Ideen, wie man die packen kann? Ist es dieses Thema Praxiserfahrung? Ist es dieses Thema Klimawandel oder was ist das?
Also ich glaube, man muss viel früher ansetzen, dass die Gesellschaft unseren Beruf überhaupt erstmal kennt. Also wer ist das eigentlich, der da draußen das plant? Dass das überhaupt einer plant, dass da ein Platz entsteht, der grüner wird oder ein Park entsteht. Das ist, also den Beruf kennt ja eigentlich keiner. Und der wird ja auch immer mit anderen Berufsbezeichnungen immer wieder tituliert. Also das gibt's ja von Freiluft- und Frischluftplaner bis weiß ich was, schon alles benannt worden bin. Und ich glaube, da müsste man, versucht man, jetzt sind wir natürlich ein kleiner Beruf, das bringt natürlich auch mit sich, dass man es nicht kennt, vielleicht, aber versuchen da auch anzusetzen. Das ist aber nicht nur eine Sache, die man sagen kann, hier Berufs, jetzt muss ich die Rolle des Präsidenten ja wieder aufsetzen, hier du Berufsverband, ich zahle jetzt Mitgliedsbeitrag, jetzt musst du dafür sorgen, dass es ist, dafür ist die, sagen wir, die Kraft begrenzt, die wir haben mit den 6, 7 Hauptamtlichen, die da in Berlin sitzen. Der NABU hat zum Beispiel 300 Hauptamtliche in Berlin sitzen, um das mal zu vergleichen. 300 Mitarbeiter, die für den NABU hauptamtlich Verbandsarbeit in Berlin machen. Um das einfach mal zu sagen, was das für eine Zahl ist.
Die finanzieren sich auch vorrangig aus den Beiträgen, die sie
haben? Ja, klar. Und haben natürlich Forschungsprojekte, Förderprojekte, die sie dann aus den Ministerien generieren, die sie dann bearbeiten.
Haben wir die nicht beim BDLA?
Ja, wir haben ja nicht die Leute, die das machen könnten. Wir versuchen ja mit denen jetzt erstmal zu agieren. Und da sind wir schon in den letzten Jahren mal ein, zwei Stellen auch gewachsen. Also das heißt, und da versuchen, und da muss, das, was ich sagen will, ist, dass natürlich am Ende jeder selber auch in seinem Umfeld das machen muss. Also jedes Gymnasium hat eigentlich Abende, wo man Berufe vorstellt, wo man Vorträge halten kann. Ich bin in 2 Gymnasien in Bonn, wo ich jedes Jahr einmal so eine Veranstaltung den Beruf des Landschaftsarchitekten vorstelle. Wir haben jetzt natürlich einen Studienführer mal mit einer Anzeige versucht. Genau, ja. Kostet ein für unseren Verband Schweinegeld, wenn ich das so sage. Welche Wirkung hat, weiß ich nicht. Ich versuche in Zeitungen zu kommen, in Journale zu kommen, um über den Beruf und über unsere Rolle zu machen. Mal über Projekte hilft natürlich so eine Buge auch so ein bisschen. Mal merkt man aber selbst bei so einer, Eitelkeit spielen auch da eine Rolle. Dass dann halt nicht ein Oberbürgermeister, Geschäftsführer oder andere natürlich diese Rolle gerne übernehmen und alle Pressetermine machen und der Planer gar nicht. Wird ja bei der Öffnungsfeier noch nicht mal genannt worden.
Genau, andere schneiden das,
das
Band
so?
Durch.
War das in Mannheim so? Das ist so, war in Mannheim so. Es ist nicht mal der Beruf Landschaftsarchitekt genannt worden. Ich habe ja einen riesen Eklat, ich war tierisch sauer, habe an alle geschrieben, habe gesagt, das kann nicht sein, vielleicht sollten wir demnächst, die nächste Buga mal nur von den Gärtnern gemacht werden und kein Landschaftsarchitekt mehr Planung machen.
Also du hast nicht die Bühne gestürmt?
Nein, das nicht. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall mit Krücken da. Das war körperlich auch nicht an dem Zeitpunkt nicht erreichbar. Aber es ist total frustrierend.
Ja.
Und das habe ich auch zum Anlass genommen, auch darüber in war ja der Freitag, ist ein Wochenzeit und andere, da ist ein Artikel darüber, über das in Angriff zu nehmen. Aber das zeigte eigentlich, dass selbst bei so einem Projekt da diese Thematik nicht genannt wird. Ne? Und das ist so ein bisschen, was man, wir versuchen mit dem Berufsverband da natürlich agieren, aber mit den begrenzten Mitteln. Wir können keine teure Werbekampagnen oder sonst was machen oder im Spiegel und weiß ich, weil das haben wir das Geld nicht für.
Wir sind wieder so ein bisschen bei dem Thema, das wir anfangs hatten, wo ich denke, wir sind nicht laut genug auch. Ne? Ich glaube, ein Architekt würde sich das nicht, das ist unvorstellbar. Das glaube ich bei einer Architekteneröffnung von einem Gebäude, ja. Der Architekt nicht in der ersten Reihe steht und mit seinem schwarzen Anzug. Natürlich der Bauherr auch und vielleicht noch 2, 3 Granden irgendwie aus der Politik. Aber der Architekt, der wird da irgendwie als selbstverständlicher Kopf des Gebäudes wahrgenommen, wie du ja eigentlich oder wir als Landschaftsarchitekten auch als Kopf der kreierten Freianlagen verstanden werden müssten. Das ist echt interessant. Sind wir da manchmal zu still und zu wenig bereit, irgendwie auch mal den Rücken durchzustecken und eben die Bühne zu stürmen, wie Leo das gesagt hat?
Gut, das war jetzt Bundespräsident, Ministerpräsident und Oberbürgermeister. Ja, okay. Da jetzt die Bühne zu stürmen, wäre jetzt ein
bisschen... Bildlich gesprochen.
Ja, bildlich gesprochen. Ja, aber ich glaube schon, dass ich den Mund aufmache.
Mhm.
Also ich proklamiere das ja auch immer im Berufsstand rein, dass wir zu ruhig sind. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine vielleicht eine Kombination der anderen Eigenschaften, weil wir sehr sensibel sind, auch mit dem Material, mit dem wir arbeiten, wie wir mit unseren Aufgaben umgehen. So ein lauter Vordergründiger, das vielleicht auch gar nicht könnte, sage ich jetzt mal. Der Architekten wollen ja auch mit ihrem Gebäude, also nicht alle, aber viele, eigentlich sehen sie ja nur das Objekt und wollen das inszenieren und selten, ich sag mal, sich einordnen in einen Städtebau oder sonst was. Und daran merkt man auch schon eine andere Mentalität, die auch dazu vielleicht den Beruf mal bedingt und nicht
unterschiedliche unsere Persönlichkeiten dann
das
auch.
Das ist schon so. Ne? Aber das muss man auch erstmal hinnehmen. Aber dadurch, dass wir jetzt diese Bedeutung bekommen, die, ich sag mal, so groß ist mit der Aufgabe, die jetzt ansteht und die unsere Rolle, die da ist, sagen wir, uns auf uns so zugeschnitten ist, ist das eigentlich nicht nur im eigenen Interesse gut laut zu werden, sondern grundsätzlich für das Thema wichtig, dass wir laut werden. Sonst machen es wieder Ingenieure, die machen es dann wieder deutsche Ingenieurtechnik. Man kann natürlich das ganze Schwammstadtthema, das ganze Starkregenthema auch ingenieurmäßig.
Ganze Klima in so technischen Mulden abbilden. Ja.
So, das kostet natürlich oftmals das Vielfache von dem, aber technisch überdimensioniert und sehr funktional umgesetzt werden können. Und da merkt man, deswegen finde ich, müssen wir laut werden. Und beim Nachwuchs ist es einfach, weil ich umgekehrt aber wieder denke, die Generation, die jetzt nicht alle, aber in Teilen da sind, du hast eben Friday for Future genannt, eigentlich prädestiniert, sage ich mal, für uns. Aber sie nehmen uns nicht wahr als Beruf, als Variante, sondern gucken dann nach NGOs, wo sie in Südamerika oder anderswo helfen können und diese Intention ausleben können. Und das, da versuchen wir so ein bisschen anzusetzen. Aber letztendlich muss jeder von uns im Umfeld anfangen, Familie, Verwandtschaft, da wo er lebt,
das zu streuen, so ein Appell an die Fachkolleginnen und Fachkollegen, das zu streuen. Wir mit diesem wunderbaren Pixi-Buch haben wir das doch schon sehr exzessiv betrieben, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie oft wir diese erlaubten 10 Hefte immer nachbestellt haben. Mehr ging nicht auf einmal. Dann haben wir die abwechselnd nachbestellt. Also ich glaube, in unserem weiteren Dunstkreis gibt es kein Kind, was dieses Heftchen nicht hat.
Ich glaube, es ist jetzt die dritte Auflage ja auch schon. Also die sind total, die wurden ja auch extern, dass die Geschäfte hat natürlich auch einen Hals auf uns, dass sie das eintüten müssen, weil es gibt ja auch so, wussten wir gar nicht, so Internetseiten, wo das umsonst ein Exemplar machen konntest und dann immer eintüten, frankieren und wegschicken. Also es hat schon eine breite Streuung bekommen. Aber ist natürlich erstmal nur ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Ja, aber es ist ein Anfang.
Ein Aspekt. So.
Ja, es ist ein Anfang. Wie geht ihr denn oder wie gehst du denn vor, wenn du jetzt fürs Büro Nachwuchs akquirieren möchtest, sage ich mal? Habt ihr Praktikantinnen und Praktikanten, bei denen es dann irgendwie gelingt, die im Büro zu halten? Oder wie geht ihr da vor?
Ja, das kommt auf die Niederlassung an. Formuliere es einfach mal so. Also, das ist total heterogen, weil also Hamburg und Berlin, vielleicht sind die besten Standorte deswegen auch so ein bisschen entstanden, ist es eigentlich relativ einfach, will ich nicht sagen, aber einfacher. Da sind auch Werkstudenten, da sind auch Studenten, auch Praktikanten, viele, auch wirklich gute, die dann auch dauerhaft bleiben wollen. Bonn ist es ganz schwierig.
Weil da keine Hochschule ist. Und dann,
das ist ein Thema, da trägt die Halsschlagader sehr intensiv, weil wir in NRW natürlich kämpfen um einen Universitätsstandort. Wir haben Höxter, nichts gegen Höxter, wir kämpfen auch für Höxter, das ist, aber ist am Rande unseres Bundeslandes, in der Rheinschiene, im Ruhrgebiet, wo all diese Themen, Klimaanpassung, alles, sag mal, gefragt ist. Da gibt's keine Ausbildung in diesem Thema. Wir haben, 20 Hochbauarchitekturfakultäten, aber keine einzige Finanzarchitektur da. Und deswegen haben wir natürlich auch nicht diesen Draht, dass die machen nicht wie früher, hatten wir das ja auch, da gab's ja auch nicht diese Ausbildung. Wir hatten trotzdem Studenten, die den Schritt nach Bonn gemacht haben. Das machen die heute nicht mehr. Die gehen nicht mehr so weit. Es ist bequemer, da zu arbeiten, wo ich auch studiere, gibt ja auch jetzt Kollegen, die bewusst jetzt Büros nur noch an die Standorte setzen. Wo die Hochschulen sind. Also Kassel, Osnabrück oder wie sie heißen, um dann dahin zu gehen. Also quasi man kommt.
Wir kommen dahin, zu den Studis.
Und dann über Studenten, Mitarbeiter dann auch dauerhaft Mitarbeiter zu generieren. Ansonsten versuchen wir das jetzt über ja, die Methoden, die man eben so kennt. Das ist nicht mehr der herkömmliche Thema. Ist ja auch ein Grund, warum ich jetzt auch selber an sozialen Medien so ein bisschen anfange, weil man, das kam eigentlich die Motivation über den BDLA auch. Da hatten wir die Dellert heißt die, Luisa Dellert ist das beruflich, hauptberuflich ja macht. Und die hatten wir uns mal für eine Stunde im Präsidium, ich sag mal, gemietet, um einfach zu sagen, was können wir denn als Verband tun, um über Social Media an unseren Berufsstand, an jungen Menschen ranzukommen. Und Fazit war eigentlich, ja, das wird jetzt eigentlich perspektivisch wird's ein Filmformat, kurze Filme, und es muss authentisch sein, es muss die Person sein. Und da kam ja eigentlich muss der Präsident, also hat keiner gesagt in dem Sinne, aber eigentlich war das so das Fazit. Und letztendlich ist das Filmbüro genau dasselbe. So, ach, jetzt bin ich selber, habe weder auf Instagram noch Facebook noch sonst irgendetwas, habe da so eine, wenn ich sagen, Aversion gegen, also ich funktioniere auch mit meinem Telefon eigentlich gar nicht, also Freunde machen Termine eigentlich immer über meine Frau anstatt über mich, weil ich ja, ich verplempere keine Zeit mit diesem Thema, auch WhatsApp so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Und jetzt LinkedIn habe ich aber, das ist das, was ich mich jetzt habe zu breitschlagen lassen, merke aber, dass es mir Spaß macht. Weil es sehr fachlich begrenzt ist, also man erreicht auch Leute, die diese Themen interessieren und man kriegt auch selber Informationen rüber über dieses Thema, die ganz gut sind. Und da bin ich jetzt aktiv. Na klar, gucke ich auch so ein bisschen neidisch hier auf euer Podcast. Ich glaube, dass das für Nachwuchs, glaube ich, kein schlechtes Instrument oder Thema ist, weil es Alleinstellung ist und natürlich auch in einem Format ist, was diese jungen Leute, das ist, glaube ich,
wird auch immer wieder Bezug drauf genommen.
Kann man Kompliment natürlich sagen, damit kommt sehr, sehr gut an. Das war zuweilen auch ein Thema, wo wir im Präsidium drüber diskutieren. BDA macht das sehr schön. Podcasts, Folgen. Ist es nicht etwas, was wir als BDLA auch machen müssen? Um dann über vielleicht aus den Ländern heraus die mit zu integrieren, auch so eine Serie aufzubauen. Aber es scheitert am Ende an den Kapazitäten der Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle. Und alles ehrenamtlich machen geht eben auch nicht.
Wir haben es eben für uns tatsächlich auch als ein wesentliches Instrument jetzt erkannt und wollen das auch weiter pflegen, jetzt inzwischen monatlich mit dem Podcast. Und du hast es vorhin sehr schön auch beschrieben, dass jeder natürlich und jede versuchen sollte, in seinem Rahmen, in seinen Möglichkeiten eben nicht nur für den Berufsstand, sondern für die gesellschaftlichen Aufgaben, die vor uns liegen, wirksam zu werden. Ich habe das ja mal im BDLA-Editorial mal so beschrieben gehabt, dass man bei sich selber anfangen soll, dann in seinem beruflichen Umfeld natürlich die Werte und Haltungen, die man vertritt, irgendwie versuchen sollte umzusetzen, dann im berufspolitischen Bereich, was du ja auch tust. Und dann, wenn man dann noch weiter will, hat man natürlich noch Möglichkeiten in der Politik oder wirklich in der großen gesellschaftlichen Breite wirksam zu werden. Das finde ich ganz toll. Und dass du das ähnlich siehst, offensichtlich. Und dann habe ich noch so eben mitgenommen, wir müssen eigentlich mal Luisa Neubauer einladen. Warum eigentlich nicht? Wir sind inzwischen tatsächlich ja auch in der Landschaftsarchitekten-Szene relativ bekannt. Auch als grüner Podcast, so der einzige deutschsprachige für Landschaftsarchitektur. Und eigentlich hast du vollkommen recht. Das sind eigentlich die Leute, die erkennen sollten, dass wir eigentlich ihre Verbündeten sind, beziehungsweise sie unsere Verbündeten in vielen Bereichen. Und eigentlich wir viel stärker uns miteinander vernetzen sollten, bevor die nur auf die angesprochenen Leuchtturmprojekte im Naturschutzbereich oder im Ausland oder auch mit den Naturschutzverbänden irgendwie zielen. Wir sind eigentlich die vor Ort die Dinge, die da notwendig sind, fachlich, kompetent und mit positiven Bildern umsetzen können. Also das sollten wir mal versuchen. Vielleicht kriegen wir die Hand. Die ist nämlich sehr podcast-affin.
Ja, das Netzwerk ist eigentlich total wichtig. Deswegen versuche ich mit den grünen Berufen stark zusammenzuarbeiten. Jetzt auch mit den Planenden das wieder ein bisschen mehr zu aktivieren. Weil also im Grunde genommen, weil wenn wir schon so klein sind, dann muss ich eben gucken, dass ich durch Netzwerk und Verbündete eine gewisse Power auch bekomme. Und das ist zum Beispiel wir machen die ganzen politischen, parlamentarischen Abende oder Frühstücke, würden wir selber gar nicht, sage ich mal, aktiviert bekommen. Und da helfen uns BGL und BDB sehr stark. Und mit denen, die benutzt. Also wir sind zwar dann oft die sagen wir, gesellschaftlichen Themen und die Aspekte, die in Gesetzgebung oder sonst was kommen, sei mal vortragen. Sie haben ihre berufspolitischen anderen Themen, die sind aber oftmals nicht auf dieser Ebene des Politischen. Aber sie profitieren dann auch von uns und wir profitieren von deren sagen wir, Netzwerken und Power, die die haben. Die haben ja ganz andere Geschäftsstellen, ganz andere, für jedes Thema ein Referent und das ist, glaube ich, das, was wir gucken müssen, dass wir viel stärker in diesen Netzwerken und Verbünden agieren. Ne? Haben eine Stunde geredet, ne?
Ja, war ein super Schlusswort.
Guter Appell auf jeden Fall, uns stärker zu vernetzen. Ich glaube, das machen wir ja eigentlich auch gerne, wie wir hier sitzen, dass wir uns einfach nochmal bewusst machen. Das kann unsere Stärke sein und das sollten wir noch weiter betreiben und ausbauen. Und ein Bestandteil davon ist ja auch, Leute wie dich in unserem Podcast willkommen zu heißen, der ja auch eine gewisse Reichweite hat.
Ja, ich teile das jetzt auch und mache mein LinkedIn jetzt auch in der Werbung.
Sehr gut, sehr gut.
Das war die Folge mit Stefan Lenzen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Nutzt gerne die Kommentarfunktion bei Spotify und sendet uns Anmerkungen an media@hochc.de. Über Feedback von Zuhörerinnen und Zuhörern freuen wir uns immer.
In 4 Wochen haben wir dann wieder eine neue spannende Folge für euch vorbereitet. Zu Gast ist dann Professor Norbert Kühn. Er ist an der TU Berlin Leiter des Fachgebiets Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung. Und Hauptthema wird natürlich sich um Pflanzen drehen. Es geht darum, welche Pflanzen in Mulden verwendet werden können, was er so sieht für die nächsten Jahrzehnte, wenn sich unser Klima ändert und was aktuell geforscht wird und welchen Projekten er gerade beteiligt ist. Wir wünschen euch 4 schöne Wochen und bis dahin.
Bis bald und schöne Zeit.